stehe jetzt 46, 47 Jahre auf der Bühne und ja, ich glaube, die Hälfte davon war ich bestimmt verboten.
Aber nochmal zurück zu den englischen Texten. Ihr habt dann vom Radio abgeschrieben oder wie seid ihr zu den Texten gekommen?
Naja, es war so, wir hatten dann, wir waren vier Musiker und die Texte sind meistens Vierzeiler. Da hat jeder Zettel genommen und Bleistift und haben gesagt, du schreibst die erste Zeile, du schreibst die zweite Zeile, die dritte, die vierte. So, und dann fangen wir wieder von vorne an, bis man das so einigermaßen hinkriegt. Wo es das Problem war, dass die Sender auf der Kurzwelle, da kam mal ein Fiebton und da war das halbe Lied vorbei. Und da war dann der Text nicht mehr zu verstehen, da musste man dann selber helfen. Also es war eine ziemlich komplizierte Sache, denn Noten oder irgendwelche andere Sachen, gedruckte Texte oder sowas gab es ja in der DDR nicht.
Gut, aber das Publikum hat ja auch wahrscheinlich nicht Englisch gesprochen, insofern ist es nicht weiter aufgefallen.
Das Publikum war dankbar für die Atmosphäre allein, die rüberkam. Und es war ja, diese Rock'n'Roll-Musik war ja ein Lebensgefühl. Und deshalb hatten ja die Genossen auch so viel Angst davor, dass sie das nicht richtig unter Kontrolle kriegten. Denn das war, wenn wir dann zum, damals hieß es ja alles Jugendtanz, gespielt haben, da war die DDR mit ihrer FDJ und so, die ganze, das war alles vergessen. Das war dann, da war nur ein Stück Freiheit. Wenigstens für diese paar Stunden. Und man war auch weitgehend unter sich.
Und wie war das mit Instrumenten und mit der Anlage?
Das war immer ein Riesenproblem. Da wurden also erstmal die DDR-Instrumente waren ja für die Musik ganz schlecht geeignet. Und da wurden also die romantischsten oder die manchmal kriminelle Wege beschritten. Über Studenten, Ausländische, die nach West-Berlin fahren konnten. Diplomaten wurden eingeschaltet, die brachten den Kofferraum, dann Verstärker mit. Dann zum Leipziger Messe wurden dann die Aussteller von drüben beauftragt, mit ihrem Messegut, wenn die das rüberbrachten, dann mal Verstärker, mal Hallgerät, mal eine Gitarre. Die Gitarre war schon kriminell, weil das erkannte man ja. Das war also schwieriger. Aber so ein Verstärker oder beziehungsweise ein Hallgerät oder sowas, das ging schon mal mit durch als Ausstellungsware. Also es wurden da abenteuerliche Wege beschritten, um die Instrumente zu beschaffen.
Stichwort 1964 Deutschlandtreffen. War der da als Band irgendwie zum Deutschlandtreffen?
Natürlich. Also muss ich dazu sagen, ich habe dann 1958, wie gesagt, die Klaas-Rempf-Kombo gegründet. Wir wurden dann nicht verboten, sondern wir kriegten keine Auftrittsgenehmigung mehr, was im Grunde dasselbe rauskommt. Wegen Verbreitung von amerikanischer Unkultur. Das war Schund und Schmutz. Das war also Rock'n'Roll. Aber es, wie gesagt, die Planung war dann Deutschlandtreffen. Und immer zu solchen Treffen hat die DDR sich immer großzügig gezeigt. Da wollte man dann draußen repräsentieren, wie offen, man wollte ein bisschen nach außen glänzen. Und da kam gleichzeitig die Welle der Beatmusik, die erste, oder Liverpool Sound, kam dann rüber, zu uns geschwappt. Wir kriegten die ersten Klänge von Rolling Stones, von Beatles, von Animals, Dave Clark Five, da waren natürlich wahnsinnig begeistert. Und in dieser, im Zuge des Deutschlandtreffen, habe ich dann eine Gruppe gegründet, die hießen The Butlers. Wir waren natürlich sofort, haben ja riesen Erfolg gehabt. Das ist natürlich auch bis Berlin gelungen. Und da kriegten wir die Möglichkeit, es gab ja bloß noch DDR, einen Schallplattenkonzern, Amiga, und dort vier Lieder einzuspielen unter der Rubrik Big Beat. Da haben wir den Butlers Boogie gemacht, was ziemlich bekannt geworden ist. Aber die Bedingung war nur Gitarrenmusik. Jugendgemäße Tanzmusik haben sie das dann genannt. Und da haben wir auch die Einladung bekommen zum Deutschlandtreffen. Ich muss dazu sagen, dass natürlich der Bezirk Leipzig besonders stalinistisch veranlagt war. Wir waren die größten Betonschädel. Die wollten das natürlich um jeden Preis vermeiden, dass wir da hinfahren. Aber die Berliner haben sich dann doch durchgesetzt und wir sind dann zum Deutschlandtreffen gefahren. Es war ein Riesenerfolg. Wir sind von der Polizei, was mir völlig ungewohnt war, für uns in Friedrichshain bis an die Bühne begleitet worden durch die Massen durch. Es waren ein paar tausend Menschen da, es hatte sich rumgesprochen, die Butlers aus Leipzig kommen. Wir wurden begrüßt von Jugendlichen mit Kissen. Kissen, das waren die langen Haare, die bis über das Ohrläppchen gingen. Es war in Leipzig völlig da, war das verpönt, da durfte man, wurde von der Polizei, wurden die Haare geschnitten. Aber in Berlin war das halt möglich. Und Das war für uns ein großes Erlebnis. Die kamen sogar auf die Bühne dann, hatten sie welche rausgesucht. Die hatten dann Blumen und haben dann gesagt, die Berliner Fans grüßen die Leipziger Butlers. Oh, da fing er an mit Rolling Stones hier, Satisfaction. Und das war eine Euphorie. Es kann sich keiner vorstellen. Alle kommen zu sagen, fast eine Massenhysterie. Die Leute waren in so einem Park, diese Freibühne, und die sind auf die Bäume gestiegen. Ich war noch so dicker Ast, da saßen vielleicht 6, 7 Leute drauf. Der brach dann ab, die Leute klatschten da alle runter. Hat aber keinen gestört, das war so ein, wir mussten da richtig von der Bühne flüchten. Die Leute hinterher wollten Autogramme haben. Wir waren doch sowas überhaupt nicht vorbereitet. Wir waren doch, also wir von der Provinz, war ja immer ein Unterschied zwischen Leipzig und Berlin, war ja immer ein großer Unterschied. Aber das hat natürlich nicht lange angehalten. Wir kamen nach Leipzig zurück und die Schikanen gingen natürlich gleich weiter.
Dann war so sagen, diese Euphorie Deutschland treffen, dann seid ihr zurück nach Leipzig gekommen. Ja, und was war dann?
Ja, da hat man immer mit den Leipziger Behörden immer unsere Kämpfe gehabt. Das war, man wollte von einer versuchen, die Butlers irgendwie totzustellen. Und wir sind dann geflüchtet in Leipzig selber, durften überhaupt nicht mehr spielen, also gut wie gar nicht. Da sind wir dann noch so nach Gaschwitz oder nach Schkeuditz, also in die Randgebiete von Leipzig. Und das ist natürlich dann jede Woche war eine halbe Völkerwanderung, bis da raus. Die Züge, die Straßen waren erfüllt. Und da haben sich die Jugendlichen da draußen getroffen. Und das war dann das große Happening. Aber innerhalb von Leipzig war es nicht möglich.
Hatte dann das was Konspiratives, in Gaschwitz zu spielen mit diesen ganzen Leuten?
Ja, man hat das Gefühl gehabt, man war unter sich. Das war also, man war außerhalb der Kontrolle des Staates. So fühlte man sich zumindest. Wie weit die Kontrolle stattfanden, das habe ich auch später mal in Stasi-Akten gelesen. Aber das war natürlich, das ganze Gefühl, das ganze Lebensgefühl war einmalig. Man hatte Blues, das war das große Wort. Und da kamen dann schon die ersten Parker auf. Das war so etwas ganz Besonderes. Und so. Ein Wir-Gefühl war schon da, auf jeden Fall.
Apropos Parker, wie war das dann mit dem Aussehen, mit den Haaren und Jeans? War das dann auf der Bühne erlaubt oder gab es da Schwierigkeiten?
Es gab immer, das war in der DDR nie so, dass es einheitlich war. Es gab mal eine Zeit lang, da waren die Hardliner, dann mehr das Sagen, da war es ganz streng. Und dann gab es immer Zeiten, da war es liberaler. Es hing auch von der ganzen politischen Entwicklung in der DDR, lief die Kultur und speziell die Jugendmusik, lief da eine Parallele. Und zum Beispiel dann die Butlers wurden dann verboten 1965. Der Anlass war das Konzert der Rolling Stones in West-Berlin, in der Waldbühne im September. Und da wurden in Leipzig alle Beatgruppen verboten, auf einen Schlag. Und das war natürlich eine Zäsur. Ging so weit, da hatten sie noch einen ganz bösen Artikel in der Leipziger Volkszeitung, der hieß Missbrauch der Jugend keinen Raum. Und da wurden diese Musiker als Steuerhinterzieher, Arbeitsbummelanten, Gammler, Raudis, also übelst beschimpft. Und das war natürlich ein Signal an die Jugend, weil ihre Musik war plötzlich verschwunden. Und da tauchten in Leipzig Flugblätter auf. Beatfreunde, wir treffen uns am 31. Oktober auf dem Leuchnerplatz zur Demonstration. Und da war natürlich ein riesen Polizeiaufgebot wurde zusammengestellt. Ich habe das dann erfahren über meine Akten, das war es viele Jahre später gekriegt hat, dass die Leute wurden also in Betrieben, in Universitäten, in Schulen verwandt. Wer da hingeht, darf sein Abitur nicht machen, darf Studium abgebrochen und. Trotzdem waren etwa laut Berichten 4000 Leute da. Also die Butlers waren schon über eine Woche verboten und ich wurde zum Abteilung Kultur beim Radiostadt Leipzig bestellt und ich hatte von der ganzen Sache nichts mitgekriegt. Ich dachte, jetzt können sie mich wieder hinbestellen, verboten bin ich sowieso, vielleicht wäre man wieder erlaubt. Aber es war natürlich völliger Trugschluss. Ich bin da hingekommen, da wollten sie mir unterstellen, dass ich die Flugblätter gemacht hätte, dass ich der Initiator dieser ganzen Sache war. Und ich wusste wirklich nichts davon. Und ja, ich bin natürlich Sonntag hingegangen, das ist klar, obwohl sie mich verwarnt hatten, das würde schlimme Folgen für mich haben. Und es war so um 10, es war so ein schöner Vormittag, kalt war es. Da standen so ein paar tausend Jugendlichen da am Leuchnerplatz, Markgrafenstraße, da Schillerstraße. Und wir haben eigentlich mehr gefroren. Und es, keine Parole, keiner hat was gesagt, wir guckten uns alle an. Naja, da kam plötzlich ein Polizeiauto mit oben vier Lautsprechern drauf. Bürger, das ist eine illegale Ansammlung. Bitte verlassen Sie sofort die Straße. Ihr oder die deutsche Volkspolizei. Das haben wir uns auf den Bürgersteig gestellt. Das sollten wir dann da wieder herringen. Und es passierte wieder nichts. Und ich bin dann rüber zum Ratskeller gegangen, wo ich ja schon mich gut auskannte, weil ich immer da meine Rügen kriegte und meine Spielverbote. Und habe ich unten einen Ratskeller hingestellt. Das war mein Glück. Denn dann kam unten vom Dittrichring Wasserwerfer und Hundestaffeln, also Polizei mit Hunden. Und von der oberen Seite, da kamen Panzerspähwagen und dahinter sah man so die Stahlhelme mit aufgepflanzten Bajonetten. Und da hatten die um ganz Leipzig so einen Ring gemacht von Polizei und da schloss ich gerade da am Ratskeller, wo das zuschnappte. Und ich stand Gott sei Dank auf der anderen Seite, also außerhalb des Rings. Das war mein Glück. Aber trotzdem habe ich noch was abgekriegt, denn der Wasserwerfer, der hatte einen Strahl drauf, das sagenhaft, aber da war kein Wasser drin. Das war aus der Jaugengrube oder irgendwas. Jedenfalls hinterher habe ich gestunken. Es war grausam. Und, aber noch schlimmer ist, die Jugendlichen, die innerhalb des Ringes waren, die wurden also in die Messepassagen getrieben. Mit den Hunden, die haben dann was in den Waden gezwickt. Und dann kamen LKWs, da wurden die Jugendlichen draufgeschmissen. Und die hatten extra in der Kästnerstraße das Gefängnis ausgeräumt, vorbereitet. Und da wurden die alle dahin gekarrt und mussten die ganze Nacht an der Wand stehen. Und früh wurden sie dann vernommen. Und die einen, die also nicht so schlimm waren, die wurden verwarnt und konnten nach Hause gehen. Und die als Rädelsführer, wie man so schön sagte, enttarnt wurden, also festgelegt wurden, die mussten in der Braunkohle. Und wurden so, wie sie waren, in der Sonntagskluft, bis zu 4 Wochen mussten die da in der Braunkohle in Regelsbreitling im Arbeitslager arbeiten. Ja, ein sehr trauriges Ende dieser kleinen Hoffnung, Beatmusik in der DDR 1965.